Guten Morgen zusammen. Ich habe uns heute einen Predigttext aus 1. Könige 18 in unserer alten Lutherbibel auf der Seite 533, dass ihr schneller findet. 1. Könige 18. Und ich lese uns nur ein paar Verse aus diesem Kapitel. 1. Könige 18, Abvers 17. Und über das, was ich heute Morgen predige, das predige ich auch mir selber. Gell? Damit ihr das wisst. Und es ist eine Aufforderung an uns alle, uns zu überlegen, wem wir dienen wollen. Ich lese 1. Könige 18, Abvers 17. Und da Ahab Elias sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du, der Israel verwirrt? Er aber sprach: Ich verwirre Israel nicht, sondern du und deines Vaters Haus, damit, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt Baalim nach. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir das ganze Israel auf dem Berg Karmel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten des Hains, die vom Tisch Isebels essen. Also sandte Ahab hinunter alle Kinder Israel und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Da trat Israel zu allem Volk und sprach: Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Lasst mich kurz beschreiben, in welcher Situation dieser Text handelt. Ahab war ein sehr gottloser König. Wir lesen das Urteil Gottes über diesen König in 1. Könige 16, Vers 30. Und Ahab tat, das dem Herrn übel gefiel, über alle, die vor ihm gewesen waren. Das heißt, Ahab war schlimmer als alle Könige vor ihm. Und als wäre das nicht noch schlimm genug, nahm er auch Isebel zur Frau. Isebel war die Tochter des heidnischen Königs Etbaals aus Sidon. Sie war eine Götzendienerin. Sie führte den Baalskult in Israel ein. Ein Kult mit Prostitution, Menschenopfern und Zauberei. Und Ahab unterstützte das. Wir lesen das in 1. Könige 16, Abvers 31, im zweiten Teil des Verses. Und Ahab nahm dazu Isebel, die Tochter Etbaals des Königs zu Zidon zum Weibe, und ging hin und diente Baal und betete ihn an. Und richtete Baal einen Altar auf im Hause Baals, dass er ihn baute zu Samaria, und machte einen Hain, dass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, denn alle Könige Israels, die vor ihm gewesen waren. Dazu kam, dass Isebel die Propheten Gottes verfolgte und töten ließ. Und so versank Israel völlig in diesem Baalskult. Und bis auf 7000 Mann hatte Gott keinen übrig gelassen. Alle waren dem Baalskult verfallen. Wir lesen das in 1. Könige 19, Vers 18. Als Folge davon strafte Gott sein Volk. Wir lesen das in 1. Könige 17, Abvers 1. Und es sprach Elia, der Tisbiter, aus den Bürgern Gileads zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Das heißt, Elia, der Prophet Gottes, der vor Gott stand und den Gott eingesetzt hatte, ging zu Ahab und er verkündigte das Gericht Gottes über Israel. Er sagte, es soll nicht mehr regnen, bis ich es sage, dass es wieder regnen soll. Nachdem Elia das gesagt hatte, befahl ihm Gott, sich zu verstecken am Bach Grit. Wir lesen das in 1. Könige 17, Abvers 5. Er, nämlich Elia, aber ging hin und tat nach den Worten des Herrn und ging weg und setzte sich an den Bach Krit, der gegen den Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank des Bachs. Und als der Bach Krit vertrocknete, ging Elia auf den Befehl Gottes hin nach Zarpat bei Zion zu einer Witwe, die ihn versorgte durch ein Wunder, denn das Mehl und das Öl, das sie zum Backen brauchte, wurde nie weniger, obwohl eigentlich nichts mehr da war. Und so konnten alle davon leben. Nach 3,5 Jahren ohne Regen lesen wir in 1. Könige 18, Vers 1, und über eine lange Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr und sprach: Geh hin und zeige dich Ahab, dass ich regnen lasse auf Erden. Denn es war eine schreckliche Dürre in diesem Land. Und das Volk stöhnte furchtbar unter dieser Dürre, unter dieser Trockenheit. Also ging Elia auf den Befehl Gottes hin zu Ahab und sagte ihm, dass er das ganze Volk auf dem Karmel versammeln sollte, damit er mit ihnen reden konnte. Und als sie versammelt waren, sagt Elia das, was ich am Anfang meiner Predigt gelesen habe. 1. Könige 18, 21, da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. In diesem Vers stecken zwei Fragen, mit denen wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Die erste Frage: Wer ist der Gott deines Lebens? Das ist ja die Frage, die Elia stellt. Und die zweite Frage: Wie lange versuchen wir scheinbar neutral zu bleiben? Die erste Frage: Wer ist der Gott eines Lebens? Elia fordert das Volk Israel auf, sich Gedanken zu machen, und er sagt ihnen: Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Elia sagte: Ihr müsst selber entscheiden. Es macht keinen Sinn, dass ich das für euch entscheide. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen, denn es ist dumm, sich keine Gedanken darüber zu machen und einfach so vor sich hinzuleben. Außerdem könnt ihr nur einem Gott dienen. Und wenn ihr dem wahrhaftigen, allmächtigen Gott eurer Väter dienen wollt, dann folgt ihm nach. Und zwar wirklich, folgt ihm wirklich nach. Und teilt euer Herz nicht auf zwischen Gott und Baal. Teilt euer Herz nicht auf zwischen Gott und dem Satan. Das geht nicht. Und wenn ihr euch entschieden habt, einem Gott nachzufolgen, dann macht es mit ganzer Konsequenz. Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Niemand. Entweder er wird einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, der Mammon des Geld. Das Volk Israel wollte zwei Herren dienen. Und das geht nicht. Das kann niemand. Deshalb forderte Elia sie auf, eine Entscheidung zu treffen. Denn bei Gott gibt es keinen Mittelweg. Wisst ihr, Gott ist nie neutral, auch wenn das so modern ist. Gott hasst unsere faulen Kompromisse. Sie sind ihm ein Gräuel. Es erfüllt ihn mit Abneigung und Ekel, wenn wir ständig zwischen Gott und Baal schwanken. Das kann Gott nicht dulden. Es gibt nie einen Kompromiss zwischen Gott und dem Teufel. Das ist unmöglich. Jesus sagte zu der Gemeinde in Laodicea in Offenbarung 3, Vers 15, er sagt zu der Gemeinde: Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt und warm wärest. Also, dass du entweder richtig kalt oder richtig warm wärst. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Hier lesen wir, dass Gott diese lauwarmen Christen ausspuckt. Es widert ihn an. Aber warum ist dieses lauwarme Christsein für Gott so ekelhaft? Ich sage euch warum. Wisst ihr, wenn einer Gott ablehnt und in der Sünde lebt und ein lauwarmes Leben hat und nicht weiß, was richtig und falsch ist, dann ist das verständlich. Wenn aber wir Christen, obwohl wir Jesus kennen, dann ist es für Gott vollkommen unverständlich und zutiefst ärgerlich, dass wir nicht wissen, was wir wollen. Denn wir haben uns doch bekehrt. Wir haben doch Vergebung unserer Schuld erfahren. Wir haben doch ewiges Leben bekommen. Und wir haben sogar einen Platz im Himmel. Wir haben inneren Frieden durch den Heiligen Geist. Wir haben einen unendlichen Reichtum in der Beziehung zu Jesus. Wie kommt es dann, dass wir unser Christsein so wenig ernst nehmen? Wie kommt es, dass wir lauwarm sind? Wie kommt es, dass wir so wenig Freude an Jesus haben und so wenig mit ihm erleben? Wie kommt es, dass wir so wenig geistliche Kraft in unserem Leben haben? Gott kann das nicht verstehen und es ekelt ihn an. Und er sagt zu Laodicea, weil du lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich aussprengen aus meinem Munde. Es ist eine Schande für unseren Herrn, dass wir ihm so halbherzig nachfolgen. Und ich muss euch sagen, ich möchte mir das selber sagen heute Morgen. Deshalb fordert uns die Bibel auf, keine Kompromisse zu machen. Wisst ihr, die Bibel ist so radikal. Also das, was ich heute Morgen bringe, ist nur ein Hauch davon. 1. Johannes 2, Vers 15 lesen wir, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, sagt die Bibel. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, nämlich des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Alles, was diese Welt uns so verlockend anpreisen will, wird uns leer lassen. Ganz sicher. Der Alkohol, die freie Liebe, der Reichtum, das Geld, der Erfolg, die Macht, immer Urlaub, immer Genuss. So viele Menschen investieren alles, was sie im Leben haben, für diese Dinge. Und sie bleiben am Ende leer. Sie haben keinen inneren Frieden. Warum? Das vergeht alles. Alle Lust vergeht, aller Genuss vergeht, aller Stolz vergeht. Wisst ihr, wir werden alle mal klein. Alles Wissen vergeht. Unser Wissen ist unvollständig. Alles vergeht. Und deshalb füllen dich all diese Dinge nicht aus. Aber das ist das, was der Teufel uns anbieten möchte. Es sind große Versprechen, die uns am Ende immer enttäuschen werden. Und was machen wir Christen? Theoretisch wissen wir schon, dass wir nur bei Jesus das Leben finden, das sich lohnt. Aber wie oft leben wir so, als ob wir denken würden, dass Gott uns zu wenig gibt und dass wir etwas mit dem, was Baal bietet, ergänzen müssen. Wir wollen beides haben. Wir wollen Gott lieben und glauben, dass wir gleichzeitig einen neutralen Mittweg finden. Ein bisschen fromm und ein bisschen weltlich. Aber das geht nicht, weil Gott dann nicht damit einverstanden ist. Gott will von einem Mittelweg nichts wissen. Er spuckt dich aus. Er lehnt dich ab. Er kann dir die Segnungen nicht geben, die er dir eigentlich geben möchte, wenn du ihn ernst nimmst. Das ist das große Dilemma von uns Christen. Es gibt bei mir und bei dir so viel Heuchelei, so viel Halbherzigkeit, so viel leeres Geschwätz, so viel frommes Gehabe. Und das ist für Gott eine Schande. Es gefällt ihm nicht, wenn wir neutral sein wollen, wenn wir immer zwischendrin sind. Gott möchte, dass wir Position beziehen. Bei Gott gibt es immer ein Entweder-Oder. Deshalb sagt Elia zum Volk, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herrgott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und dann steht hier, und das Volk antwortete ihm nichts. Sie konnten auch nichts dazu sagen. Es war ja die Wahrheit. Elia hatte sie durchschaut. Er sah ihre Heuchelei, ihre Lüge und ihre Gottlosigkeit. Und dann entschließt sich Elia, seinem Volk zu zeigen, wie groß Gott ist. Er will ihnen zeigen, dass sie den allergrößten Segen und das allerbeste Leben bei dem finden, der sie erschaffen hat, bei dem Gott Israels. Und dann lesen wir in 1. Könige 18, Vers 22, da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben, ein Prophet des Herrn, aber der Propheten Baals sind 450 Mann. Elia sagt, ich allein gegen 450 Baalspriester, und das ganze Volk schaute ihm zu. Und dann forderte er die Baalspriester auf, zu zeigen, wie mächtig Baal war. Und im Gegenzug wollte Elia auch zeigen, wie mächtig der Gott Israels ist. Und er sagte, wir bauen einen Altar, wir legen einen Pharen, einen jungen Stier darauf, schlachten ihn, ohne das Opfer anzuzünden. Und jeder soll zu Gott rufen. Und den Baalspriestern gab er den Vortritt. Und der Gott, der Feuer vom Himmel schickte, der war der wirkliche Gott. Mit diesem Vorschlag war das Volk Israel einverstanden. Also nahmen die Propheten Baals einen jungen Pharen, legten ihn auf das Feuer, auf einen Altar und riefen so laut sie konnten zu Baal und hüpften um den Altar und es kam keine Antwort. Und Elia feuerte sie an und sagte, ihr müsst noch lauter rufen, 1. Könige 18, 27. Da es nun Mittag ward, spottete ihrer Elia und sprach, rufet laut, denn er ist ein Gott, er dichtet. Also, der macht irgendwas anderes. Oder hat zu schaffen. Oder ist überfällt. Oder schläft vielleicht, dass er aufwache. Also er hat sie richtig provoziert. Und sie riefen so laut sie konnten und sie ritzten sich mit Messern, bis das Blut ihnen vom Leibe herunterlief. Aber es gab keine Antwort, keine Reaktion von Baal. Dann 1. Könige 18, 30, da sprach Elia zu einem Volk, kommt her, alles Volk zu mir. Und da alles Volk zu ihm trat, heilete er den Altar des Herrn, der zerbrochen war. Also er baute diesen Altar des Herrn wieder auf, der offensichtlich zerbrochen war, schlachtete einen Pharen, legte Holz darauf und dann das Opfer auf den Altar. Und dann ließ er so viel Wasser, wie er auftreiben konnte, über das Opfer gießen, dass es nahezu unmöglich war, dieses Opfer anzuzünden. Und dann lesen wir 1. Könige 18, 36. Und da die Zeit war, Speisopfer zu opfern, trat Elia, der Prophet, herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und dein Knecht, und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dieses Volk wisse, dass du Herr Gott bist, dass du ihr Herz danach bekehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf in der Grube. Da das alles Volk sah, fiel es auf sein Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Gott hat es so gewaltig geredet. Er hat mit seinem Feuer vom Himmel den ganzen Altar samt den Steinen alles aufgefressen. Als wollte Gott sagen, hör zu, das ist nur der Ansatz dessen, was ich machen kann. Und die Leute erstarrten vor der Größe und der Allmacht Gottes. Sie konnten es nicht fassen, was da vor ihren Augen geschehen war. Sie beugten ihre Knie vor Gott. Keiner wagte sich mehr, Gott zu widersprechen oder sich gegen ihn zu stellen. Elia brachte in der Folge alle 450 Baalspriester um. Keiner wagte sich mehr, ihm in den Weg zu stellen. Mich erinnert das an Offenbarung 20 ab Vers 11, wo uns vom jüngsten Gericht beschrieben wird, bei dem Gott alle Menschen vor sich versammeln wird, vor dem großen weißen Thron. Dort wird auch keiner mehr Gott widersprechen. Dort wird auch keiner mehr dumme Fragen stellen, weil sich alle Menschen vor dieser Allmacht Gottes so entsetzen würden. Wir lesen das in Offenbarung 20 ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Stuhl und den, der darauf saß, vor welches Angesicht floh die Erde und der Himmel. Und in ihnen ward keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan. Und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Wir müssen uns das vorstellen, vor dem großen weißen Stuhl stehen Milliarden von Menschen. Es ist nicht zu fassen. Wie gewaltig wird es sein? Und Gott wird Bücher auftun und uns mit unserem Leben konfrontieren. Und wer nicht im Buch des Lebens steht und nicht zu Jesus gehört und keine Vergebung seiner Schuld hat, der wird in den feurigen Pfuhl geworfen. Das lesen wir in Offenbarung 20, 15. Und so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Deshalb fragen wir die Leute ja auch, stehst du im Buch des Lebens? Hast du Jesus angenommen? Glaubst du an Jesus? Hast du Vergebung deiner Schuld? Wenn ja, dann stehst du im Buch des Lebens und du hast Macht und das Recht, Gottes Kind genannt zu werden. Kommen wir zurück zur Geschichte. Gott hatte mit Feuer vom Himmel alles verbrannt und alle sagten, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Erinnern wir uns, davor hatte sie Elia noch aufgefordert, ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Nach so einer Erfahrung mit Gott, mit Feuer vom Himmel, war die Entscheidung, Gott nachzufolgen, natürlich klar. Und ich frage mich, wie ist es heute bei uns? Wie erleben wir heute die Kraft und das Wirken Gottes? Ich habe den Eindruck, dass wir keine Ahnung haben, wie groß und gewaltig Gott ist und wie er auch heute noch unter uns wirkt. Die Bibel ist voll davon. Und wenn du das Leben von Menschen anschaust, die wirklich Jesus nachfolgen, in aller Schwachheit, und was für Wunder Gott heute noch tut, dann können wir nicht anders als Jesus nachfolgen. Gott reißt Menschen aus der Finsternis in das Licht des Lebens. Er gibt Kraft, er gibt Macht, Sünde zu überwinden, von Bindungen frei zu werden. Er heilt seelisch kaputte Menschen. Gott zeigt uns seinen Willen. Gott führt uns, er versorgt uns mit Kraft aus dem Wort Gottes. Und je mehr wir uns auf Jesus einlassen, auf Gott einlassen, desto stärker und dominanter wird die Kraft Gottes in uns. Du musst nur eins machen. Fang mal an, viel in der Bibel zu lesen. Lern Bibelverse auswendig. Bete, es wird dein Leben verändern. Aber es gibt so viele Christen, die so wenig mit Gott erleben, weil sie sich nicht klar zwischen Gott und Baal entscheiden wollen. Sie leben mit vielen Kompromissen und wir alle leben mit diesen Kompromissen. Ich auch. Und dann zieht sich Gott zurück, wenn wir diese Kompromisse machen. Und das ist für unser Christsein eine absolute Katastrophe. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Wie lange versuchst du scheinbar neutral zu sein? Elia fragt das Volk, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Wie lange versucht ihr scheinbar neutral zu sein? Obwohl das eigentlich gar nicht geht. Neutralität gibt es bei Gott nicht. Bei Gott gibt es keine Neutralität. Da gibt es nur entweder oder. Wie lange versuchst du keine Entscheidung für Gott oder Baal zu treffen, obwohl, wenn du keine Entscheidung getroffen hast, dann folgst du Baal nach. Dann folgst du dem Teufel nach. Wie lange drückt ihr euch um den festen Entschluss, Gott ganz zu dienen? Wie lange seid ihr bereit, dem Satan, dem Fürsten der Welt, dem Vater der Lüge, der Macht der Finsternis euer Leben zu geben? Was muss das für ein Schmerz für den Elia gewesen sein, als er das Volk Gottes vor sich sah, das schon so viel mit Gott erlebt hatte? Gott sagte über dieses abgefallene Volk in Jesaja 1, Vers 2 bis 3, höret ihr Himmel und Erde, nehmt zu Ohren, denn der Herr redet. Gott sagt, ich habe Kinder aufgezogen und erhöht, und sie sind vor mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt es nicht und mein Volk vernimmt es nicht. Gott sagt, ich habe Kinder aufgezogen, sie sind vor mir abgefallen. Und ein Ochs weiß, wo es zu fressen gibt, aber mein Volk weiß nicht, wo sie sich ernähren können. Sie suchen immer an der falschen Stelle. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 7, ab Vers 14, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis abführet. Und ihre sind viel, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenig ist ihrer, die ihn finden. Das heißt, es gibt viele, viele, die Jesus nicht finden würden. Es gibt viele scheinbare Christen, die gar keine Christen sind, weil sie nie durch die enge Pforte gegangen sind. Es gibt viele, die auf beiden Seiten hinken und eine Schande vor Gott sind. Aber wie können wir diese Halbherzigkeit überwinden? Wie können wir unsere Kompromisse beenden? Wie können wir aufhören, auf beiden Seiten zu hinken? Wie können wir die Kraft und dieses Wirken Gottes erfahren, nachdem wir uns alle so sehr sehnen? Und Jesus macht, wie so oft, eine ganz radikale Aussage in Matthäus 10, ab Vers 37. Dort sagt Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Jesus fordert von uns dein ganzes Leben, deine ganze Nachfolge, deine ganze Übergabe, ein völliges, ungeteiltes Herz. Alles Halbherzige ist ihm ein Gräuel. Er findet es ekelhaft. Und wer nicht ganz und ungeteilt ihm folgen will, sagt Elia, der sollte es lieber lassen. Wer seinen gekreuzigten Herrn Jesus, der aus Liebe vor ihm gestorben ist, nicht folgen will, der soll lieber mit den Baalspriestern tanzen und Ehre von Menschen holen, Geld und Anerkennung, Genuss und Vergnügen. Und dann geht er am Ende für immer verloren, so wie der reiche Mann in Lukas 16, Vers 25. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun aber wird er getröstet und du wirst gepeinigt. Und so kam der reiche Mann an den Ort der Qual in die Hölle. Elia fragt, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Es gibt so vieles fromme, halbherzige Christsein. Christen, die nie wirklich hinter ihrem Glauben gestanden sind. Immer wieder warnt die Bibel vor so einem verlorenen Christsein. In Matthäus 7, ich habe vor 2 Wochen darüber gepredigt, in Vers 22 lesen wir, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Jesus sagt, an jenem Tage, wenn ich wiederkomme, um die Völker zu richten, vor Beginn des tausendjährigen Reiches, dann werden viele, also wirklich viele, vollkommen entsetzt sein, dass sie gar nicht zu mir gehören, weil sie auf beiden Seiten hinken und immer faule Kompromisse machen. Und ich werde ihnen sagen, ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Lasst mich eines ganz klar machen. Christsein beginnt immer mit einer klaren Bekehrung, mit einer Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Als Jesus angefangen hat zu predigen, sagt er in Markus 1,15, das ist eine ganz einfache Zusammenfassung, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße tun heißt, meine Schuld und Sünde vor Gott bekennen. Ich bitte Gott ernsthaft, mir meine Schuld zu vergeben. Und dann nehme ich Jesus an und glaube an ihn. Das heißt, ich bitte ihn, in mein Leben zu kommen und der Herr meines Lebens zu sein. Wir lesen davon in Johannes 1,12, wie vielen aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wenn ich so eine bewusste Entscheidung für ein Leben Jesus getroffen habe, dann habe ich das ewige Leben und dann gehe ich nie mehr verloren. Wir lesen das in Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder Johannes 5,24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Also der hat es und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Jeder, der eine bewusste Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen hat, wird nie mehr verloren gehen. Der wird es auch nie mehr vergessen. Er bekommt mit der Bekehrung auch den Geist Gottes, der ihn versiegelt für alle Ewigkeit. Das heißt, Gott spricht zu uns durch seinen Geist, er erfüllt uns mit seinem Geist, je mehr wir ihm Raum geben. Wir lesen das in Epheser 4,30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, damit ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Das ist die Bekehrung. Das ist der Anfang unseres Christseins. Ohne diesen Anfang geht es nicht und ohne diesen Anfang bist du auch kein Christ. Deshalb reden wir so oft darüber und deshalb ermutigen wir auch die Menschen, ein Leben mit Jesus zu beginnen. Aber dann bleiben viele Christen, die ein Leben mit Jesus begonnen haben, bei dieser Bekehrung stehen und sie beginnen auf beiden Seiten zu hinken. Ich kenne das von mir selber. Sie kennen die Wahrheit der Bibel, zumindest teilweise, aber sie gehen ihren alten Wege, gewohnten Wege ohne Gott. Sie sind nicht bereit, die Liebe zu Jesus über alles andere zu stellen. Jesus hat nicht den ersten Platz in ihrem Leben. Sie haben die Gnade und die Vergebung Jesu erfahren, aber sie geben dem Teufel Raum in ihrem Leben. Sie sind eine Schande für das Kreuz Christi. Denn Jesus hat aus Liebe zu uns sein Leben gegeben. Und er hat uns ewiges Leben gegeben. Das ist ein unglaublicher Reichtum. Und viele Christen leben so, dass man gar nicht spüren kann, dass sie diese Liebe zu Jesus noch haben. Was sind das für Menschen, die fromme Reden schwingen, aber in ihrem Herzen haben sie nie wirklich Buße getan über ihre Sünde? Sie haben ihr Denken, ihren Sinn nicht wirklich verändert. Sie haben sich nie Gott ganz untergeordnet. Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches das sei der Gute, der Wohlgefällige und der vollkommene Gotteswille. So viele Christen haben keine wirkliche Sinnesänderung. Und ich entdecke das bei mir selber auch. Sie haben sich im Vergleich zu ihrem Leben ohne Gott eigentlich gar nicht verändert. Sie legen weiter Wert auf das Geld. Sie streben nach Vergnügen, nach Genuss. Sie leben in Hurerei. Sexualität außerhalb der Ehe ist kein Problem. Sie sind stolz. Sie lassen sich nicht sagen. Sie kommen nur in die Gemeinde, wenn es Zeit gibt. Und wenn irgendwelche anderen Termine sind, dann ist die Gemeinde immer die letzte Priorität. Man kann nicht erkennen, dass sie Jesus wirklich lieb haben. Sie wollen lieber ein modernes Christ sein, das von allen Menschen anerkannt ist. Ein Gefühlschristentum, bei dem man glaubt, man könnte Gott mit ein paar guten Gedanken abfertigen. Aber das Herz ist voller Stolz und Hochmut, voller anderer Prioritäten. Gott ist eigentlich nur Nebensache. Sie erzählen nie von Jesus. Sie verbergen ihren Glauben, sie schämen sich. Sie sollten sich auch schämen, weil sie gar nicht überzeugt sind. Man sieht das auch an der wenigen Zeit, an dem Geld, das sie für Gott investieren. Gott hat nur einen Schattenplatz in ihrem Leben. Deshalb frage ich dich und mich heute, wie sieht es bei uns aus? Wie und wo hinken wir auf beiden Seiten? Wo sieht man bei mir und bei dir, dass Gott den ersten Platz hat? Wo haben wir Götzen in unserem Leben, die über Gott stehen? Was ist wichtiger als dein Glaube an Jesus? Kann man dir abspüren, wenn du von Jesus erzählst, dass du ihn lieb hast? Kann man an deiner Liebe zur Gemeinde Jesu, die Braut Christi, erkennen, dass du trotz aller Fehler versuchst, einfach dabei zu sein? Oder reicht es dir, sporadisch zu kommen, wenn es dir dreckig geht? Aber Zeit zum Beten und zum Bibellesen und zur Gemeinschaft hast du nicht. Und wie sieht dein Umgang mit deinem Geld aus? Kann man an deinem Geldbeutel erkennen, dass Jesus für dich das Wichtigste ist? Wisst ihr, Gott hat uns das Geld nur geliehen. Und Gott braucht dein Geld nicht. Aber er kann an dem Umgang mit dem Geld erkennen, wie wichtig er dir ist. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 6, 24, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und das Geld, das er dir und mir gegeben hat, ist nur eine Prüfung. Er gibt dir es zur Prüfung. Am Ende des Lebens nimmt er dir es wieder weg. Und dann möchte er erkennen an dem, wie du damit umgehst, was dir wirklich wichtig ist. Deshalb fordert er von dir, dass du ihm den ersten Teil des Geldes gibst. Also wisst ihr nicht, das, was übrig bleibt, sondern das, den ersten Teil. Malachi 3,10, bringet aber den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf dass ich in meinem Hause Speise sei, und prüfet mich hierin, spricht der Herr Zebat, ob ich euch nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Die Frage war heute, wie lange hinken wir auf beiden Seiten? Wollen wir wirklich Jesus von ganzem Herzen dienen? Dann werft alle Götzen hinaus, alle falschen Prioritäten. Bei Jesus, ich habe manchmal den Eindruck, obwohl ich schon Jahrzehnte mit Jesus lebe, dass ich so viele Kompromisse mache. Und Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 30, wer nicht mit mir ist, der ist wider mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und die Frage ist, liebst du Jesus über alles? Matthäus 22, Vers 37, Jesus aber sprach zu ihm, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Also mehr geht nicht. Gell? Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Und dann kommen wir zur nächsten Liebe, aber lasst uns die jetzt mal auf die Seite legen. Und ich frage dich, liebst du Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt? Wirklich? Also nicht wegen mir oder sonst irgendjemand, sondern nur zwischen dir und Gott. Wisst ihr, wir haben schon hunderte von Predigten gehalten, die nichts verändern. Oder vielleicht doch was verändern. Gott sagt, dass sein Wort kommt nicht leer zurück. Von daher müssen wir wissen, dass es verändert. Aber die Frage ist wirklich, liebst du Gott über alles? Also, und er sagt, du sollst Gott mehr lieben als deine Frau und deine Kinder und alles, was du hast. Wisst ihr, wir sind ja bekehrte Leute, wir haben einen Platz im Himmel und dann ruhen wir uns aus. Aber wir haben keine Ahnung, wie viel für uns bekehrte Christen auf dem Spiel steht. Wir sind im Himmel, das nimmt uns keiner mehr weg. Gerettet wie durchs Feuer. Aber die Werke, die wir nicht vor Gott getan haben, die werden wir später alle nicht mehr tun können. Und all das, was wir mit der falschen Motivation gemacht haben, wird im Feuer des Gerichtes Gottes verbrennen. Ihr wisst, 2. Korinther 5, da ist vom Richterstuhl Christi die Rede. Der Richterstuhl Christi ist der Stuhl, vor dem wir Christen stehen. Der ist nicht für die Ungläubigen, der ist für die Christen. Und da geht es um deinen Lohn. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Oder Offenbarung 22, Vers 12. Und siehe, ich komme bald, um meinen Lohn mit mir zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Und es werden viele Christen mit leeren Händen vor Gott stehen. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Dann sind wir bei unserem Jesus und es wird sicher gigantisch sein, die Bibel spricht davon, aber wir werden immer wissen, dass wir die leeren Hände, die wir auf der Erde hätten füllen können, nicht gefüllt haben. Wir stehen mit leeren Händen vor Gott. Und wir werden uns garantiert große Vorwürfe machen, dass wir so halblebige Christen waren. Also ich muss euch sagen, ich denke manchmal, ich habe Jahrzehnte verschwendet. Ich war vielleicht aktiv in der Gemeinde, das kann sein. Aber wisst ihr, das bringt nichts, wenn nicht die Motivation stimmt. Und wenn nicht wirklich Frucht bleibt für die Ewigkeit. Also es geht nicht um endlose Aktivität. Es geht um ein Herz voll Liebe, entbrannt für Jesus, der alles für uns getan hat, der uns den Himmel versprochen hat. Wisst ihr, uns kann nichts mehr passieren. Wir haben einen Platz im Himmel. Das ist doch Wahnsinn, oder? Deshalb lasst uns unser Leben für ihn geben und lasst uns nicht irgendwelche Sachen hinterdrein springen, die keine Wert haben. Deshalb fragt Elia, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Wir werden uns garantiert große Vorwürfe machen, wenn wir vor Jesus stehen, über die vielen faulen Kompromisse. Und wisst ihr, wir denken immer, das Leben hier auf der Erde wäre eigentlich alles, was wir haben. Das ist nur ganz kurz, versteht ihr? Es geht ruckzuck vorbei und dann stehen wir vor Jesus. Und wir stehen nicht zuerst voreinander, wir stehen nur vor unserem Herrn. Er beurteilt uns. Und die, die vorne stehen wie ich, die erwarten ein höheres, ein härteres Urteil wie ihr. Das wisst ihr ja. Das heißt, da wird vieles von dem, was vielleicht nur äußerlich ist, wird alles wegfallen, wird alles unwichtig sein. Ich wünsche mir für mich und für euch, dass wir von ganzem Herzen Jesus nachfolgen. Dass wir sein Wort lieben. Dass wir die faulen Kompromisse aufhören. Jesus möchte uns so ein erfülltes Leben schenken. Er hat uns sein Wort gegeben. Wenn ihr nicht täglich darin lest, verhungert ihr. Lukas 4, Vers 4, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Von jedem Wort. Und wenn wir es nicht lesen, dann verhungern wir Christen. Deshalb gibt es so viel Hunger und so viel unerfüllte Wünsche. Und ich weiß, dass das ein Kampf ist. Es geht mir doch jeden Tag so. Aber geben wir Jesus den ersten Platz. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Zuerst vor allem anderen. Und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch all das andere zufallen. Und wisst ihr, aber sowieso nichts mitnehmet, ist das Einzige, was zählt, was wir im Himmel investiert haben. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen und für dein Wort. Und Herr Jesus, du weißt, wie oft wir dir halblebig nachfolgen. Du kennst unsere faulen Kompromisse. Du kennst unsere oberflächliche Nachfolge. Und dann sind wir so leer, Herr. Herr, du hast keine Gemeinschaft mit der Sünde. Du willst es nicht. Oh, rüttle uns wach, Herr, dass wir dir den ersten Platz geben. Dass wir dir nachfolgen. Es wird dich lieben über alles andere. Und dass diese Liebe uns so aus den Knopflöchern strahlt, dass Menschen merken, dass wir dich wirklich lieben. Und schenk, dass viele Menschen sich zu dir bekehren, dass Menschen dich finden und dass Menschen gerettet werden für alle Ewigkeit. Ich danke dir für diesen Morgen. Amen.